Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, heute mit dem Schwerpunkt Background zur AI. Wir rekorden am 5. Juni 2025, das heißt nach dem verlängerten Wochenende und vor dem nächsten Fenstertag. Ich bin Alexander Weichselberger, kurz Weixi, und heute selbst im Sequis Office. Zugeschaltet ist Daniel Kleißl, er ist Agile Development Wizard bei Razfaz.io. Er beschäftigt sich bereits seit seinem Studium mit AI, baut es aber laufend weiter aus und wendet es auch in unseren Projekten praktisch an. Jetzt zu dir, lieber Daniel. Nachdem ich das letzte Wochenende in Mailand mit Freunden verbracht habe, wie hast du das letzte Wochenende verbracht?
Ja, erstmal, lieber Weixi, danke für die Einladung zu diesem echt coolen und wichtigen Thema. Ja, letztes Wochenende, verlängertes Wochenende mal die Chance genutzt, eigene Projekte ein bisschen weiterzubringen und ja, sonst die Zeit zu genießen.
Sehr gut. Und du hast wie gesagt, bald ist wieder Fenstertag, da kann man auch wieder was weiterbringen. Gut, wir wollen uns ja heute über deinen Vortrag zu AI unterhalten. Du vertrittst ja die Auffassung, dass wenn man am Softwareentwicklungsprozess mit AI beteiligt ist, dass man dann natürlich auch ein solides Verständnis von AI braucht und daran nicht vorbeikommt. In deinem Vortrag geht es aber nicht nur um die Programmierung von und mit AI, sondern es geht auch mehr hinter den Blick, hinter die Kulissen neuronaler Netze. Daniel, was genau versteckt sich hinter dem Titel deiner Präsentation AI 101 for Everyone, ein Reiseführer durch den AI-Dschungel?
Ja, danke, das ist eine gute Frage. Der Titel ist ja schon letztes Jahr entstanden, wo noch nicht ganz klar war, wie es auch weitergehen wird mit dem AI-Space als Ganzes. Damals war eigentlich ursprünglich die Idee noch, auch verschiedene Modelle jetzt für Use Cases zu beleuchten. Also jetzt hat Bildgenerierung, sowas wie Stable Diffusion oder dergleichen. Es hat sich jetzt aber einfach so Explosion ergeben in dem Ganzen, dass dann der Fokus auf LLMs einfach der größte Sinn war. Und glücklicherweise war der Titel so gewählt, dass er auch da eben das, die Stoßrichtung eben deutlich macht, die ich eben wollte, nämlich eben so einen Reiseführer zu geben für Leute, die noch nie oder wenig sich damit beschäftigt haben, dass man sich auch selber zurechtfinden kann. Das wird quasi wie ein Reiseführer, man ist jetzt noch nie in einem Land gewesen, aber man kriegt dabei Hintergrundinfos und welche Routen, welche Wege man gehen kann und wo man sich ein bisschen selber dann Dinge anschauen kann. Also das ist so der Hintergrund für diesen Titel.
Na, mir ist aufgefallen, Daniel, dass das natürlich nicht jetzt eine Intro-Usage für Leute ist, die einfach nur ein ChatGPT bedienen wollen, sondern es geht genau um diesen Hintergrund und auch um ein paar Empfehlungen, die du da auch gegeben hast. Eins ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Es gibt auch im Kontext mit AI verwendete Wörter, die aus meiner Wahrnehmung mittlerweile umgangssprachlich etwas unklar verwendet werden. Bleiben wir zum Beispiel bei diesem Kontext, ja. Für mich persönlich ist Kontext alles, was mit einer Information, was einer Information Bedeutung verleiht. Zum Beispiel ein Satz mit er hat es getan, ist ohne Kontext unverständlich. Also wer ist er, was ist es? Oder auch wenn ich die Aussage tätige, das Verhältnis zwischen Polen und Russland hat im historischen Kontext, und wenn ich jetzt sage zum Beispiel Kalter Krieg, eine ganz andere Bedeutung als im heutigen Rahmen. Also wie du sagst, das Verhältnis zwischen Polen und Russland im Kalten Krieg war sicher anders als wie heute. Ja? Und du hast in deinem Vortrag auch über den Kontext gesprochen. Hier geht es aber mehr darum, eine User-Frage zu beantworten. Also was gehört alles zum Kontext? Sind damit auch Informationen gemeint, die das Modell beim Training bekommen hat? Kann ich so ein Modell auch nach dem Blickwinkel eines Chemikers fragen, obwohl das vielleicht gar nicht trainiert wurde? Also ich denke da insbesondere auch an die Option, selbst LLMs mit einem RAG zu verknüpfen. Was also, wenn ich keine Daten habe, die dazu bereitgestellt wurden? Was bekomme ich da?
Ja, das ist genau eine gute, sagen wir, Problematik, die du ansprichst, Alexi. Dass eben Worte umgangssprachlich, ich meine, das ist generell so, dass wir Worte umgangssprachlich benutzen, die dann aber in einem wissenschaftlichen Kontext eine ganz bestimmte Bedeutung haben. Also ein Beispiel, was mir immer einfällt, ist das Thema Schock. Wenn jemand heißt, es hat einen Unfall gegeben und jemand hat einen Schock erlitten, dann werden die Mediziner aufschreien und sagen, nein, das ist ein Schreck, kein Schock, weil ein Schock ist ein Zustand, den jemand hat. Das ist ganz definiert, was ein Schock bedeutet. Und da sind halt, weiß nicht, ob die Machine Learning Leute sagen wir, oder die Wissenschaftler da ein bisschen nicht sehr ideenreich waren und sich dann einfach umgangssprachlicher Dinge bedient haben, dadurch haben wir halt ein paar sehr schon behaftete Worte mit drin. Und der Kontext ist immer so eine Sache, wo man umgangssprachlich einfach etwas ganz Bestimmtes meint, dadurch verwechseln könnte, was jetzt damit gemeint ist. Also bei LLMs ist der Kontext wirklich alles, was als Input für das Modell da ist. Also wenn ich dem eine Frage stelle, wenn ich, sag mal, ich habe irgendwo dahinter einen System Prompt, wo ich sage, du bist ein hilfreicher Assistent, man hängt da Bild an, man hängt da Datei an. Alles, was sozusagen, wenn man sich das Chatfenster vorstellt, alles, was da reinkommen würde, plus vielleicht, was das System noch dazu hängt, das ist der Kontext. Deswegen habe ich es auch im Vortrag so salopp genannt, der Kontext ist alles, weil ohne dem macht das Modell genau nichts. Kontext, ich mag mehr Prompt, weil das einfach klarer ist. Ich stoße das Ding an und sage, hey, da hast du Infos und gib mir bitte eine Antwort. Kontext klingt so nach etwas, was sagen wir, im Vorhinein schon da war. Und dadurch verwechselt man es gern mit den Trainingsdaten. Weil das ist eben genau die Sache. Wenn irgendwelche Informationen in den Trainingsdaten gar nicht da waren, dann, wenn ich sie nicht im Kontext mitgebe, hat das Modell keine Möglichkeit, mir darauf zu antworten. Ist trainiert worden sein mit allgemeinen Infos zu Chemie? Sagen wir, das ist eine Möglichkeit. Also es hat, sagen wir, Lehrbücher über Chemie bekommen, die aber vielleicht out of date sind. Was es aber gelernt hat, sind die Zusammenhänge. Was ist ein Molekül? Was ist die Dinge, die sozusagen nicht veralten? Und ich kann es dann mit einer neuen Version im Kontext, sagen wir, ich gebe im Kontext die neue Version von dem Lehrbuch mit, dann hat es zwar, ist es nicht trainiert worden damit, aber es hat im Kontext die Info mit dabei und kann dadurch Bezug drauf nehmen und das mitverwenden bei der Beantwortung.
Gut, aber dann reduziert sich für mich in Wirklichkeit der Kontext, ist der Prompt und deine Empfehlung ist, diesen Prompt entsprechend auszuführen. Kenne ich ja auch aus meiner Verwendung, wenn ich dem nur sage, mach mir keine Ahnung, einen Projektplan, dann hat es keine Chance. Wenn ich ihm sage, mach einen Projektplan für eine ERP-Einführung, dann kommt schon eher was ich brauche. Wenn ich sage, ich hätte ganz gerne einen Projektplan für eine ERP-Einführung im agilen Bereich, wo ich SAP S/4HANA Public Cloud installiere oder aufsetzen möchte, nicht, dann kriegt das Ding mehr Kontext, mehr Grip und die Antwort ist natürlich auch wesentlich, wesentlich brauchbarer. Gehen wir ein bisschen auf diese LLMs ein. Du hast das kurz angesprochen, diese Sprachmodelle, die haben ja eben auch Trainingsdaten bekommen, sehr viele Trainingsdaten, wie man heißt. Man hört aber immer wieder von einem gewissen Bias. Also was kann ich als User tun, um von dem Modell Antworten zu bekommen, die nicht immer nur denselben Blickwinkel widerspiegeln? Was wäre da deine Empfehlung?
Ja, das ist jetzt wieder ein gutes Beispiel für genau dieselbe Herausforderung, was ich vorher angesprochen habe. Bias, also ich nur ganz, ganz kurz angesprochen, hat nämlich auch eine eigene Bedeutung im Machine Learning. Ich werde jetzt halt eben nicht sehr detailliert darauf eingehen, weil da ein bisschen mathematischer Hintergrund dazu nötig ist, verständlich zu machen, was der Bias ist. Und das auch, wenn man kein Bild vor sich hat, vielleicht ein bisschen schwierig ist. Ich bin halt kein Bill Nye oder einer von diesen guten Erklärern, die das so auch bildhaft zusammenbringen. Ich kann aber den YouTube-Channel 3 Blue, 1 Brown sehr empfehlen, der da eine super Reihe zu neuronalen Netzen hat, wenn man da die mathematischen Hintergründe ein bisschen haben will. Weil der Bias, wenn wir vom Bias reden, meinen wir ja, wie du sagst, so eine Voreinstellung oder Voreingenommenheit eigentlich. Genau. Und die ist einfach durch die Trainingsdaten mit drin. Weil de facto LLMs so eine riesige Menge an Trainingsdaten, dass man einfach nicht viel anders kann, als wie ganze Internet-Webseiten, Reddit und dergleichen zu nehmen und damit das Ding zu trainieren. Aber ich glaube, ich lehne mich nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, dass da an sich schon ein Schiefstand da ist, weil da einfach keine durchschnittliche, quasi die Demografie, sagen wir, des Internets jetzt an sich schon einen Bias hat. Und dadurch kriegt das automatisch einfach dadurch mit. Natürlich versuche mittlerweile die großen Anbieter ein bisschen zu modifizieren, dass das nicht so einen starken Bias hat. Komplett, glaube ich, wird man das aber so schwer rausbringen, wenn das in den Trainingsdaten nicht schon gleich verteilt ist. Man kann aber, da das immer, wie ich im Vortrag das ja auch erwähnt habe, am Ende ist immer eine Wahrscheinlichkeit, also ich stelle eine Frage, was ist die wahrscheinlichste, das nächste Wort oder der nächste Satz dann im nächsten, also im Gesamten, was da darauf geantwortet werden könnte. Und dadurch kann ich durch die Art, wie ich die Frage stelle, diese Wahrscheinlichkeit sozusagen formen. Ich kann aber eben, wie du es auch vorher erwähnt hast, so sagen, aus der Sicht eines und dann auch immer, was ich jetzt repräsentieren will, sagen wir, aus der Sicht eines 80-Jährigen, aus der Sicht eines Senioren, da kann ich dann, das ist immer sehr spannend, wie gut die LLMs da auch auf diesen Prompt eben eingehen, auf diese Persona, die man ihnen mitgibt. Also das kann ich da auf alle Fälle mitgeben, wenn ich da so blinde Flecken bei was von meinen Fragen oder von meiner Recherche aufdecken will, dann einfach einmal entweder direkt fragen, erkennst du da irgendwo blinde Flecken oder Punkte, die nicht so beleuchtet wurden? Da kriegt man immer auch wirklich sehr gute Antworten. Oder wenn man selber weiß, okay, ich möchte ein bisschen mehr aus der Sicht, ein bisschen mehr aus der Sicht, kann man das direkt dem LLM auch im Prompt mitgeben. Also das ist so eine Möglichkeit, die ein User hat.
Ich denke, es ist wie bei einem normalen Gespräch, wenn ich heute auf eine Person zugehe und mit der zum Reden anfange, dann habe ich ja auch meinen Bias, meine Einstellung. Wenn es jetzt, keine Ahnung, eine 20-Jährige ist, die gerade Sport macht, dann werde ich mit der vielleicht anders reden, auch im Umgang, als wie jetzt mit irgendeinem distinguierten Professor auf der Uni, den ich halt irgendwo sehe, in einem Café, der gerade Zeitung liest. Also klar würde ich dort einfach anders agieren und natürlich auch ein bisschen andere Sprache machen. Ich würde mich aber vor allen Dingen, und das glaube ich, ist wichtig, vorstellen. Und das sind wir bei Tools nicht gewohnt. Da stellt sich ja keiner vor und sagt, hallo, ich bin ein Projektmanager, ich bin ein Programmierer, ich bin ein Senior-Programmierer. Aber ich glaube zum Beispiel, wenn ich mich als Senior-Programmierer vorstelle, der AI im Prompt, so wie wir es gerade gelernt haben, dann kriege ich natürlich meinem Wissensstand entsprechende Informationen und bin natürlich viel, viel schneller dort, wo es interessant wird. Nicht, du hast ja auch Beispiele gebracht, wo du gesagt hast, naja, also das ist schon gut, wenn man das sagt. Ganz einfach, dann ist die Antwort auch schneller in dem Bereich, wo man zufrieden ist. Aber man diskutiert ja mit diesen LLMs in Wirklichkeit. Also das ist ein Diskussionsparty im weitesten Sinne. Ich würde gerne ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Du hast jetzt auch schon mehrfach gesagt, dass sehr, sehr große Datenmengen notwendig sind, gerade bei diesen moderneren Modellen. Gehen wir mal so in Richtung Nachhaltigkeit. In deinem Vortrag hast du auch über die Differenzierung von AI-Modellen gesprochen, also Größe, Trainingsumfang, kleine Parametermengen, vergleichbar sehr, sehr große. Ich denke, dass wir uns im Kontext mit AI auch über den Ressourcenbedarf unterhalten müssen. Man möchte ja nicht mit Modellen arbeiten, die zu wenig können, das wäre auch nicht klasse. Aber natürlich auch nicht jene, die einfach vielleicht zu umfangreich sind. Nämlich insbesondere mit dem Blickwinkel, wenn ich diese AI selbst hosten möchte, ist natürlich die Frage nach dem Ressourcenbedarf omnipräsent. Aber um jetzt zu wissen, was ich nehmen soll, hast du Empfehlung für uns? Wo kann ich selbst unterschiedliche AI-Modelle ausprobieren? Was würdest du da empfehlen?
Da gibt es ein paar Websites mittlerweile, die da Möglichkeiten bieten. Also allen voran haben wir selber auch verwendet. Die Seite nennt sich Hugging Face, also von dem Emoji, das ist auch das quasi Logo von denen, das Hugging Face Emoji. Erstens eine gute Ressource für Hintergrundinformationen, also die haben auch ein Wiki dort, wenn man einfach über Begriffe oder Frameworks im Machine Learning Bereich, muss man jetzt sagen, also es ist jetzt nicht nur LLMs, sondern da hat man auch eine Modellauswahl, das geht von Videogenerierung über alles Mögliche, was man mit Machine Learning sich vorstellen kann, also AI-Bereich als Ganzes sozusagen. Also wenn man da mit Begriffen nachschlagen will, was bedeutet, findet man es dort. Aber die haben auch eben so Möglichkeiten, entweder von den größeren Modellen findet man auf den Seiten von den Modellen selber, also das gibt es eine Suche, da kann man dann nach einem Modell suchen, sagen wir Meta Llama 3.3, und auf der Seite hat man dann oft bei den großen Modellen daneben ein Chatfenster, da kann man mal ausprobieren und schauen, okay, wie verhält sich das. Man kann aber auch, und da nennt sich auf Hugging Face so Spaces erstellen, wo man dann selber ein bisschen mehr spielen kann. Und das ist dann wirklich wie so eine kleine virtuelle Maschine, so ein Cloud-Rechner, auf dem man sich dann auch verbinden kann, wo man auch verschiedene Prompts ausprobieren kann. Mal ausprobieren, okay, was macht es eigentlich, wenn ich im System-Prompt dieses oder jenes reinschreibe? Woher kommt eigentlich die Erinnerung von einem LLM, wenn ich mit dem so rede? Er hat das ja an sich keine Erinnerung. Das muss ich als Programmierer selber bauen. Das ist dann auch sehr spannend, wenn man da mal drauf kommt. Das war auch so ein Aha-Moment für uns. Also das kann ich so für einen Einstieg und dann mal so wirklich Low-Level ausprobieren, schnell ausprobieren, sehr empfehlen. Ein anderes, wenn man jetzt nur die Modelle haben will, wenn man sagt, okay, ich weiß schon ein bisschen, aber ich will Modelle, die vielleicht dort nicht, auf Hugging Face nicht vorhanden sind, ist Kaggle. Das ist auch eine Seite, wo man jetzt auch Kurse für Python und Data Science hat, nicht so versiert in Python ist, kann man sich da ein bisschen auffrischen, weil das ist in, ich würde sagen, der Großteil von diesen Frameworks ist auf Python beruhend. Also da lohnt es sich schon, sich da auch ein bisschen aufzufrischen. Ja, und sonst, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ungefähr eine Ahnung von dem Modell und will es vielleicht sogar entweder bei mir selber hosten, habe einen stark genug Rechner, dann will ich nur so ein Framework nennen, da gibt es auch mehrere, aber eines, was wir auch verwendet haben zum Ausprobieren, das nennt sich OLAMA, also einfach wie Lama, nur mit einem O davor. Das kann man auch auf Windows oder auf Linux einfach installieren und das Tolle daran ist, das lädt dir das Modell einfach runter und instanziert es und macht dann einen Server, wo dann ein API da ist, mit dem wo du mit dem Modell einfach reden kannst. Also du sprichst dann das API an und kriegst dann einfach eine Antwort. Das ist wirklich das pure Modell ohne Ding außen herum. Also wenn ich dann System Prompt oder dergleichen will, muss ich das dann alles mitgeben. Also das ist dann sozusagen, wenn ich dann anfangen will, mal Richtung Apps bauen oder selber so Systeme zusammenbauen, wie du gesagt hast, ein Rack, dann können wir da dahinter einen OLAMA-Service laufen lassen und man hat davor etwas, das Rack-System, das dann mit dem OLAMA-Server im Ende sozusagen kommuniziert. Das sind so die Dinge, die wir verwendet haben. Sagen wir, Anfängerprogrammierer oder Leute, die wenig mit Programmieren zu tun haben, relativ einfach zu verwenden.
Hast du dann auch irgendwelche Ressourcen, Informationen in Erinnerung, also wenn ich so ein Sprachmodell wie dieses OLAMA selber hosten will, von welchem Hardwarebedarf sprechen wir denn da?
Ja, wieder mal steckt da der Teufel im Detail, weil wenn wir von einem Modell reden wie Llama 3.3, dann gibt es das in verschiedenen, sagen wir, Flavors. Und da meine ich Größen. Quasi das eine ist die Version und das andere sind sozusagen, ja, wie viele Parameter hat das Ding? Also der Hausnummer, ich glaube, 7 Milliarden Parameter, 70 Milliarden Parameter und glaube ich sogar noch größer. Das wird meistens angegeben, einfach abgekürzt mit 7b oder 70b, dann weiß man, welche Größe vom Modell das ist. Und natürlich, davon abhängig ist natürlich, wie viele Ressourcen das braucht. Ich kann es jetzt halt aus dem Kopf heraus die Menge nicht ganz genau sagen. Ich weiß nur, dass das 70 Milliarden Parameter Modell, also jenseits der 48 Gigabyte GPU-Speicher, war man da unterwegs zum Instanzieren. Das ist halt schon einiges. Das hatten die meisten einfach nicht so, sagen wir, herumliegen oder halt bei sich einbaut. Weil wofür braucht man so eine Riesenmenge an GPU-Speicher, wenn man nicht gerade ein Bitcoin-Miner ist oder dergleichen. Aber das ist halt das Tolle, weil die gibt es auch eben in kleineren Varianten und noch dazu in quantized oder quantisierten Modellen. Was ist mit Quantisierung gemeint? Also diese Gewichte, wenn man sich zurückerinnert an den Vortrag, die Gewichte sind ja die Verbindungen zwischen den Neuronen, die haben alle Gewichte. Und die sind normalerweise, kurz technisch, in 32-Bit Floating Point Integern gespeichert. Und jetzt macht Quantisierung nichts anderes, als wie das, man könnte sagen, komprimieren, wie bei einem Bild. Entweder auf 16-Bit, 8 oder sogar 4-Bit runter. Das Faszinierende daran ist, und das beruht alles auf einem Paper, dass die Qualität gar nicht so arg drunter leidet, von der Generierung her, aber es ist massiv weniger Speicher und natürlich dadurch auch Ressourcen allgemein braucht. Ja. Also das ist halt das, was man da machen kann. Also wenn man entweder ein kleineres Modell suchen und dann das Modell noch kleiner quantisiert, dann ist das die gute Möglichkeit, wie jeder auf handelsüblichen Computerspielen, sagen wir Grafikkarten, sowas wie 2080 ATX oder dergleichen, das mal ausprobieren kann zu Hause.
Ist es der Punkt, wo man dann auch zum Beispiel bei manchen Modellen also weniger Mehrsprachigkeit findet, weil die dann einfach an diesen Sprachparametern gespart haben? Ist das eine Ausprägung?
Naja, sagen wir so, trainiert wurden alle, auch mit deutschen Daten das schon, aber man merkt halt natürlich, dass die sozusagen, man salopp gesagt, weniger intelligent sind, umso weniger Parameter sie haben. Das schon. Also ich würde jetzt halt, wenn ich ein englisches Modell, ursprünglich Englisch, wie Llama 3.3 in Deutsch verwenden will, eher das 7b nicht verwenden, weil es aus unserer Erfahrung nicht optimal war. Ja. Hängt davon ab, wofür man es verwenden will, aber da wird man dann schon eher in die größeren Modelle rauf müssen.
Ich habe noch in Erinnerung, dass bei diesem chinesischen Modell, das dann Anfang des Jahres so Furore gehabt hat, wo man gesagt hat, total wenig Ressourcenbedarf und das weniger, dass wir schnell auf den Punkt kommen, dass das natürlich sehr wenig im Vergleich zu den Ausgewachsenen einfach deutlich weniger Milliarden Parameter gehabt hat, sondern einfach nur ein Bruchteil davon. Und das hat sich auch umgesetzt in der Realisierung. Also das Ding hat Englisch und das hat Chinesisch können und Deutsch zum Beispiel nicht. Ja. Und wenn man das anschaut, was die Fähigkeiten halt von einem vergleichbaren größeren LLM sind, dann sind die natürlich schon bedeutend größer. Ja. Für mich ist da halt auch immer so eine Zahl im Hinterkopf, dem man auch Bedeutung geben kann, wenn ich halt sage, der Sprachumfang einer Sprache, die man so üblicherweise als erwachsener Native Speaker beherrscht, liegt bei maximal 100.000 Wörtern. Das ist so ein guter Average. Die meisten Modelle sind mit 140.000 Wörtern vollgestopft, also das ist schon mal mehr, als wir das der Durchschnitt eigentlich so überhaupt aktiv nicht verwenden, sondern interpretieren kann. Der meistens, diese Hidden-Anzahl ist natürlich viel, viel größer. Aber wenn man das so vorstellt, ich habe 100.000 Wörter in einer spezifischen Sprache und habe auf der anderen Seite 70 Milliarden Parameter. Also das ist eine ungleich größere Menge. Das ist schon ziemlich, ziemlich beeindruckend in Wirklichkeit auch. Ja, ich denke, was wir Daniel erreichen wollten, ist doch eigentlich alle ein bisschen Gusto zu machen, sich deinen Webcast anzuhören. Natürlich auch gerne mit dir in Kontakt zu treten, um dann nachzufragen, weil auch wir wissen, wenn wir viel gefragt werden, das ist wie bei der AI, dann lernt nicht nur die AI, dann lernen wir natürlich auch und können uns weiterentwickeln. Aber bevor wir jetzt diesen Talk hier schließen, gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich ganz gern unseren Streamer und Streamerinnen hinsichtlich deiner Erfahrungen ans Herz legen?
Ja, also auf alle Fälle kann ich sagen, dass man neugierig und auch skeptisch bleiben soll, aber vor allem auch Geduld mitbringen. Es hat sich einfach immer wieder gezeigt, dass man bei vielen Sachen im AI-Bereich einfach selber ausprobieren muss und sich zumindest sie für sich anpassen muss. Und guter Prompt oder guter Kontext zu erstellen, ist einfach ein Skill, der Zeit und Geduld braucht und halt auch Erfahrung. Also da meine Empfehlung, einfach dran zu bleiben, Spaß an der Sache zu haben und ein bisschen sich zu spielen mit den Ressourcen, die ich jetzt auch genannt habe, wo wir auch die Links dann noch zur Verfügung stellen in den Shownotes. Also nutzt, wie gesagt, die Anfängerseiten wie Hugging Face auch zum Austauschen, auch zum Fragen stellen. Die Möglichkeit gibt es dort auch. Und auch YouTube hat mittlerweile sehr viele gute Tutorials, denen man folgen kann und da mal ein eigenes LLM oder ARIC, wie man schon erwähnt wurde, mal aufzusetzen und da zu sehen, wie das funktioniert. Ich kann nur sagen, also viel Spaß beim Ausprobieren.
Dankeschön, Daniel. Ja, sei so nett. Gib uns noch die Hinweise für die Shownotes, dann packen wir das da alles noch entsprechend hinein. Dann sind wir aus meiner Wahrnehmung am Ende angelangt. Lieber Daniel, mal danke für den netten Austausch und dir alles Gute. Dankeschön.
Nochmal vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Ja, für alle Streamerinnen und Streamer, wie ihr wisst, des Podcasters Lohn sind Feedbacks gerne in Form von 5-Sterne-Bewertungen beim Streaming-Provider eurer Wahl. Und wenn ihr Themenwünsche an uns habt, bitte gerne Kontakt aufnehmen. Details auch dazu findet ihr in unseren Shownotes. In diesem Sinne, alles Liebe, euer Weixi.
Der IT-Ping-Pong ist eine Produktion der Sequis Group GmbH.